deine Stromrechnung wird teurer. Und zwar jedes Jahr. Und alle sagen, ja gut, das ist halt die Energiewende. Das lässt sich eben nicht vermeiden. Der Punkt ist, das stimmt halt einfach mal nicht. Ja? Eine neue Studie zeigt, im deutschen Stromnetz liegen heute über 5 Milliarden Euro Einsparpotenzial brach. Und das pro Jahr. Ja? Bis 2045 könnten es 12 Milliarden sein. Das entspricht 17% der gesamten Netzkosten. Einfach verschenkt, weil es niemand anpackt. Hä? Warum? Ja, weil Netzbetreiber als natürliche Monopole ohne echten Wettbewerb arbeiten und dabei Eigenkapitalrenditen von durchschnittlich 24% einfahren. Dabei sind eigentlich eher mal so 5% kalkuliert. Ja, und wer zahlt die Differenz? Ja, du und genau und du und du und du und wir alle, ja, und zwar auf unserer Stromrechnung jeden Monat. Heute sprechen wir mit dem Mann, der das erstmals in Zahlen gefasst hat. Und zwar ist bei uns Dr. Tim Meyer, unabhängiger Energieexperte und Autor der Studie Kostensenkungspotenziale im Verteilnetz. Schön, dass du da bist, Tim.
Grüß dich, Robin, und grüß dich, Felix.
Ihr hört, alles wird Strom, Verbrennen ist definitiv vorbei. Und wer immer mit dabei ist, ist natürlich mein lieber Podcast-Partner Felix. Hey Felix.
Moinsen.
Jetzt geht's gleich richtig los, aber erst bedanken wir uns bei unserem heutigen Partner.
Und das ist Ecoflow mit ihrer Balkonkraftwerk-Stream-Serie. Sie haben ganz viele verschiedene Speicher im Angebot, hier sogar der größte, der Ultra X, aber auch verschiedene Module, Aufständerungen. Er ist tatsächlich hier bei mir den ganzen Winter durchgelaufen, man sieht es auch schon so ein bisschen. Jetzt könnte ich mal wieder abwischen, dann sieht er wieder tippitoppi aus. Hat auch wunderbar funktioniert, aber wir sind mal ganz ehrlich, der Winter macht nicht ganz so viel Freude. Jetzt ist der Frühling da, die neue Saison geht los, also perfekte Zeit, um mit einem Balkonkraftwerk durchzustarten. Schaut euch mal um, es gibt wirklich verschiedene großartige Sets und die vor allem auch teilweise ordentlich rabattiert. Und jetzt kommt der Hammer. Hier bei Alles wird Strom bekommt ihr nochmal einen extra ordentlichen Rabatt obendrauf. Ja? Und zwar entweder bei Amazon oder auch auf der Ecoflow-Webseite bekommt ihr mit den eingeblendeten Codes jetzt hier, ja, einfach am besten kurzes Video anhalten, dann könnt ihr euch die kurz abtippen, ja, 8% auf egal welche Sets, egal wie rabattiert, immer 8%. Haben wir für euch noch rausgehandelt, damit ihr noch besser in die Energiewende starten könnt. Vielen Dank an Ecoflow auch für die großartige Unterstützung, auch in diesem Jahr.
Ja, ich freue mich unglaublich, dass er hier ist. Er ist der Autor des Buches Strom. Und ihr könnt auf der Seite stromdasbuch.de, also strom-das-buch.de, dieses Buch auch bestellen und dort unglaublich interessante Grafiken runterladen. Er geht dort auf die Industriepolitik der letzten hunderte Jahre ein und das eigentlich alles zu Strom wird, dass die weltweite Elektrifizierung ein unglaubliches Tempo aufgenommen hat. Und er hat auch immer mal wieder Studien, die er durchführt, wo er im Grunde der Bundesregierung dringende Empfehlungen gibt, wie man eigentlich sein Stromsystem wettbewerbsfähig macht für den internationalen Wettbewerb. Tim Meyer ist heute hier. Er war schon ein paar Mal Gast bei uns und auch bei mir auf dem Kanal. Ich freue mich sehr, dass du hier bist, Tim. Vielleicht kannst du noch einen Satz zu dir sagen und warum du überhaupt diese Studie gemacht hast, beziehungsweise was so eine zentrale Erkenntnis war.
Ja, also danke für die Einladung. Freut mich, wieder bei euch zu sein. Zwei Sätze zu mir. Ich bin seit ein paar Jahren als freies Elektron unterwegs, wie ich immer sage. Ich habe ja 30 Jahre Managementkarriere hinter mir in allen möglichen Rollen, Energiewirtschaft, Technik, Projektgeschäft, was auch immer. Und genieße die Freiheit, jetzt machen zu können, sagen zu können, kommunizieren zu können, was ich will und auch denken zu können, was ich will. Dazu zählt Bücher schreiben, aber eben auch Studien wie jetzt die. Und die war einfach dran. Robin hat es ja schon gesagt, es hat bisher niemand ausgerechnet, völlig irre, es hat niemand ausgerechnet, wie viel Geld könnten wir vielleicht mal sparen, wenn wir in den Verteilnetzen ein bisschen Kostenmanagement machen. Wir betreiben da Infrastruktur von 100 Milliarden Euro und es interessiert einfach niemanden, ob wir das effizient tun oder wo man Effizienzen heben kann. Es gibt dann immer mal punktuell, da kommen wir gleich, punktuell Hinweise da und dort und jenes. Das geht, aber mal systematisch auszurechnen, wie können wir, wie viel Geld eigentlich sparen, hat es noch nicht gegeben. Und ja, das ist dann perfekt für so ein freies Elektron. Da sage ich, dann setzen wir uns mal hin. Dankenswerterweise hat die European Climate Foundation da auch ein bisschen Geld zugetan. Und jetzt haben wir, glaube ich, eine ziemlich gute Bestandsaufnahme tatsächlich und eine etwas erschütternde noch dazu.
Ja, das ist nämlich das Erste. Wie kommt man denn eigentlich auf solche Zahlen? Du hast sogar ausgerechnet, 12 Milliarden pro Jahr könnte man einsparen, wenn man denn die richtigen Schritte tut. Da werden wir gleich auch noch drüber sprechen. Also Stichwort Digitalisierung, Stichwort Speicherung, Stichwort Netzausbau, aber intelligent. Und der Bürger ist ja irgendwie dem gerade so komplett hilflos ausgeliefert. Immer wieder kommt ja das Gerücht, ne, das kostet halt Geld und es wird immer teurer, weil wir die Erneuerbaren haben. Jetzt sagst du, nee, Leute, so ist es aber nicht. Wie rechnest du oder wie kommst du denn auf so eine große Zahl wie 12 Millionen und was ist denn eigentlich so als der Kernprobleme bei dem Netzen in Deutschland?
Also wir gehen gleich im Detail drauf. Die Materie ist immer ein bisschen komplex. Man kann sie aber gut erklären. So viel schon mal als Entwarnung vorweg. Also es gibt bisher keine wissenschaftliche Untersuchung, die das alles sagen von ganz unten bottom-up herbeirechnet, wie viel man irgendwie sparen kann durch die drei Hebel, die ich angeguckt habe. Da kommen wir gleich zu. Man kann aber aus gewissen Studien gute Anhaltspunkte generieren und die nur anders miteinander verrechnen, als es bisher getan wurde. Und ich beziehe mich ganz viel auf eine Untersuchung, die gemacht wurde für den BDEW, also jemanden, der in der Energiebranche als glaubwürdig gilt, sage ich mal.
Was ist denn der BDEW? Die Leute wissen meistens diese Abkürzung
okay,
nicht.
Der Bundesverband der Deutschen Energie- und Wasserwirtschaft, also der große Energieverband, da sind alle großen Versorger drin, alle großen Netzbetreiber, die deutsche Energiewirtschaft sozusagen. Ne, so. Und die haben mal ausrechnen lassen, was kosten die Netze in Gänze, also die Verteilnetze, die ich mir angeschaut habe, aber auch diese Stromautobahnen, die Übertragungsnetze, was kosten das alles zusammen pro Jahr? Das sind gut 30 Milliarden Euro. Jedes Jahr zahlen also alle Stromkundinnen und Stromkunden zusammen für den Betrieb dieser Netze. Dann haben wir geschaut, okay, wenn wir gewisse Annahmen reinstecken, wie wir jetzt weitermachen bis 2045, was kostet es denn dann? Na, da kommt eine andere Zahl raus, die war dann um 72 Milliarden Euro. So. Und auf diesen Zahlen kann man aufsetzen und sagen, welche Annahmen stecken drin. Und jetzt passen wir ein paar Annahmen an, die vielleicht nicht ganz sachdienlich sind. Und das habe ich halt getan. Also einer ist, der erste Kostenhebel ist, die Auslastung der Netze mal zu steigern. Da gibt es auch eine sehr glaubwürdige Studie, das ist der Monitoringbericht der Bundesregierung. Die haben gesagt, wenn wir nur die Netze digitalisieren und flexibilisieren, also Speicher reinpacken, Anreize geben, damit auch Haushalte irgendwie sich ein bisschen variabel verhalten, Gewerbe sowieso, Vehikeltückelt, all der ganze Zoo von tollen Möglichkeiten. Wenn wir das täten, bräuchten wir 30% weniger Netzausbau im Verteilnetz. 30%, das ist eine Wahnsinnszahl. Und die kann man jetzt auf den Zahlen des BDEW, da gibt es Strukturen, welche Kostenanteile sind wo, kann man solche Sachen rüberrechnen und sagen, wenn wir davon 30% sparen in den kapitalbezogenen Kosten für Netze, was macht das denn? Und so bin ich dann diese drei Hebel durchgegangen. Das ist die Auslastung, kommen wir gleich im Detail zu, wie gesagt. Das zweite ist Managementperspektive, habe ich lange gemacht, totaler No-Brainer. Wir haben 850 verschiedene Netzgebiete mit verschiedenen technischen Standards und so weiter, vertiefen wir. Klar ist das ineffizient, da brauchst du gar nicht rechnen. Ich habe mal ausgerechnet, aus anderen Branchen hergeleitet, aus ein paar Zahlen von E.ON, was könnten wir sparen, weil wir das sauber organisieren und standardisieren. Und als drittes war schon eine Anmoderation, die Eigenkapitalrenditen sind viel zu hoch. Gerade dafür, dass es Monopolgeschäft ist mit wenig Risiko, kann man ausrechnen, wie viel weniger sagen müssten wir eigentlich für die Netze bezahlen, wenn das nicht 24% sind, sondern irgendwas, was man schon braucht, um Investitionen anzuziehen. Wir brauchen den Netzausbau, habe ich dann abgesenkt auf so ein Niveau von Renten und in Infrastrukturfonds. Und das sind die drei großen Hebel. Und in Summe, siehe da, genau die Zahlen, die Robin genannt hat, bei dem jetzt noch günstigeren Netzsystemen sozusagen mit etwas über 30 Milliarden jährlichen Kosten sparen wir 5 Milliarden. Wenn man das jetzt fortschreibt auf 2045, wo das ganze System dann über 70 Milliarden kosten wird, sparen wir entsprechend über 12.
Okay, und Wahnsinn. Sag mal, jetzt muss man dazu sagen, nochmal einfach, du hast es ja auch schon so ein bisschen erklärt, aber diese Netz, die Verteilnetze sind praktisch unsere Stromautobahnen. Das finde ich ganz gut. Ne? So kann man sich das ganz gut vorstellen. Und jetzt ist es ja so, dass man sich vielleicht auch fragt, so hey, was habe ich denn jetzt mit diesen Netzentgelten zu tun? Ja, weil man muss dazu wissen, wir alle zahlen diese Netzentgelte und zwar auf der Stromrechnung. Viele wissen das gar nicht. Da kann man mal, wenn man da mal sich näher mit beschäftigen will, mal drauf schauen. Und das ist nicht so vernachlässigt.
vernachlässigen, ja, die, also diese Netzentgelte sind ein betrachtlicher Anteil von so einem Kilowattstundenpreis. Das ist jetzt nicht nur immer in einem Kilowattstundenpreis sozusagen der reine Strom mit drin, da sind auch Steuern mit drin, aber auch diese Netzentgelte. Ja. Und jetzt hast du schon gesagt, 851 sind sogar ganz genau Verteilnetze haben wir. Da frage ich mich, warum gibt es überhaupt so viele? Also brauchen wir so viele? Und wer betreibt die?
Ja, also erstmal kurz zur Abgrenzung, das ist wichtig. Ich hatte jetzt eben Stromautobahnen gesagt, aber wahrscheinlich Verwirrung gestiftet. Stromautobahnen nennt man in der Presse auch das, was wirklich die Übertragungsnetze sind, die von Norden nach Süd die ganz großen Mengen schippern. Also wenn es zu viel Wind im Norden und der muss nach Süden, das sind die Stromautobahnen, das sind die Übertragungsnetze, 380.000 Volt Spannungsebene so. Da gibt es Untersuchungen zu, da gibt es auch Diskussionen, wie man Kosten sparen kann. Das habe ich jetzt nicht angeschaut. Ich habe die Verteilnetze angeguckt, das ist alles andere. Wir reden über fast 2 Millionen Kilometer Kabel, das ist die Niederspannung, da wo alle zu Hause angeschlossen sind, ne? 400 Volt, man kennt die 42 aus der Steckdose. Die Mittelspannung, wo Gewerbe dranhängt und die Hochspannung auf, das ist alles Verteilnetz, wie gesagt, fast 2 Millionen Kilometer in Deutschland. Und die machen heute schon gut 60% der gesamten Netzkosten aus, weil, richtigerweise, das sagt sogar Katharina Reiche richtig, die Energiewende findet im Verteilnetz statt. Da wird alles angeschlossen. So. Und das steigt deshalb, der Anteil der Verteilnetze an den Gesamtkosten wird steigen auf, man sagt so vielleicht grob 70% der gesamten Netzkosten. Das ist der große Block, über den man reden muss, der sich bisher aber nicht angeguckt wurde. Und vielleicht gehen wir jetzt der Reihe nach mal durch die drei Punkte durch sozusagen, weil richtigerweise, das zahlen dann eben alle Netzkunden, die Haushalte zahlen am meisten, weil die auch am meisten Netz nutzen. Die haben ja alle Ebenen, die sie nutzen sozusagen. Und die Netzentgelte sind auch massiv gestiegen in den letzten Jahren. Also etwa 50% für Haushalte in den letzten 5 Jahren. Das ist wirklich krass. Man kann sich aber vorstellen, das hat gar nicht so viel mit Energiewende zu tun, weil so viel Netzausbau haben wir jetzt nicht gemacht, dass die Netze 50% teurer werden in 5 Jahren. Das hat ganz, ganz andere Gründe. Das hat auch viel damit zu tun, wie hoch der Stromverbrauch ist und so weiter, weil das daran liegt, wie Netzbetreiber ihre Netzentgelte, also ihre Preise rechnen dürfen. Das ist nämlich hochgradig reguliert und die packen alle Kosten rein, die sie haben, sind einfach da und dann werden die durch die Menge geteilt, die sie wohl absetzen. Und wenn die Menge kleiner wird, gehen die Netzentgelte hoch. So. Das heißt, das ist der wichtigste Hebel, wie viel Strom schicken wir eigentlich durch. Und jetzt kann man schon mal, ich habe eben gesagt, es geht von 30 Milliarden Systemgesamt auf 70. Oh, ist so viel teurer. Naja, wir schicken gleichzeitig die doppelte Menge Strom dann durch, weil wir elektrifizieren. Das heißt, pro Kilowattstunde wird das nämlich gar nicht teurer, das Netz. Und das ist eine der Sachen, die in der Diskussion so völlig durcheinander gehen. Und ja, die Kosten explodieren. A, tun sie es nicht, das habe ich nochmal gerechnet. Und dem muss man immer gucken, wenn du doppelt so viel Strom durchschickst durch etwas, was doppelt so teuer ist, dann ist es nicht teurer geworden, spezifisch. Ne? Ist halt nicht so. Du sagst ja auch nicht, ich hab ein Haus, da wohnt eine Familie drin, jetzt baue ich ein zweites für eine zweite Familie und nenne das Kostenexplosion. Wenn die Miete gleich hoch ist, dann gibt es keine Kostenexplosion. Ich habe 2 Häuser für 2 Familien. So. Und in unserer Diskussion wird aber so getan, als wäre das eine Kosten. Das ist völlig irre.
Ach, aber wie, aber da tun dann die Verteilnetzbetreiber so, als, um zu rechtfertigen, dass sie die Preise erhöhen können? Oder wie muss ich das verstehen?
Nee, das ist wieder ganz, ganz interessant. Also solche Studien und Berechnungen, die werden ja immer beauftragt von irgendwem. Das immer entscheidend ist die Frage, was steht im Auftrag drin? Was sollen die denn rechnen? Also die Institute, die sowas rechnen, die sind echt super fähig. Ne? Das sind Thinktanks, wissenschaftliche Methoden, alles großartig. Und die vom BDEW, die ich eben angesprochen habe, auf die ich mich beziehe, die sagt eben, naja, die Grundlage der Berechnung, die Annahme ist, wir würden die Regelungen, die wir heute haben, einfach fortschreiben bis 2045. Und entscheidende Regelungen sind, wir haben große Privilegien für Netzentgelte. Die Industrie zahlt viel weniger Netzentgelt, 1,5 Milliarden pro Jahr. Und wir haben den Eigenverbrauch, der heute auch privilegiert ist. Der zahlt kein Netzentgelt. Und wenn man das jetzt so ließe bis 2045, würde es eben dazu führen, dass irgendwann ein sehr großer Anteil des Stromverbrauches gar keine Netzentgelte mehr zahlt. Ist ja klar, weil alle im Eigenverbrauch keine Netzentgelte zahlen. Der Rest zahlt entsprechend mehr. Und es führt dazu, dass in den Szenarien drinsteht, ja, wenn wir nichts tun, dann steigen die Netzentgelte aufs Doppelte. Ne? Weil zwar doppelte viel Strom durchgeht, aber der Strom beteiligt sich nicht an den gestiegenen Netzkosten. Also wenn ich solche Fehlanreize fortschreibe, ja, dann wird es teuer, aber warum sollten wir so bescheuert sein, das zu tun? Der Auftrag der Studie ist aber eben nicht gewesen, schlage vor, wie können wir das verändern, sondern rechne stumpf, was passiert, wenn wir nichts tun. Ne? Und dadurch kommen solche Aussagen zustande und die findest du in der Presse. Und jetzt Entgelte verdoppeln sich. Ja, wenn wir doof sind. Ne?
Also wenn man so ein bisschen, aber auch wie Katharina Reiche das ja gemacht hat, ja, wenn wir nichts machen, dann fährt die Energiewende gegen die Wand. So, und dann hat sie gesagt, ja, wenn wir nichts tun, ne, wenn wir jetzt nichts ändern, fährt die Energiewende gegen die Wand. Ja, ist ja logisch eigentlich, dass sie dann gegen die Wand fährt, wenn man nichts gestaltet, ne, wenn man nichts ändert. Lass uns doch mal, ich bin ja BWLer und Bankkaufmann. Ich bin bei der Studie, die du jetzt gerade da veröffentlicht hast, wirklich mit offenem Mund da gesessen, als ich es gelesen habe, weil die Netzbetreiber eigentlich so 6-7% Rendite fahren sollen auf die Investitionen, die sie in die Netze tätigen. Das finde ich schon relativ viel. 6,9 oder 6,8% werden denen garantiert. Das heißt, alles, was sie investieren, wird auch gut verzinst, damit sie auch Geld verdienen können. Jetzt hast du ausgerechnet, tatsächlich sind die Renditen auf aufs Eigenkapital nicht 6-7%, sondern 24%. In anderen Ländern haben wir, in anderen Ländern haben wir 3 oder 4% und da leben die auch sehr gut von. Jetzt haben wir hier in Deutschland 24%. Davon geht auch ein großer Teil dann an die Kapitalbesitzer, was große Fonds oder große vermögende Leute sind, Milliardäre. Wie kann das sein, dass da so ein krasses Ungleichgewicht ist, dass solche, ja, fast Übergewinne, kann man schon sagen, stattfinden können, obwohl wir eigentlich mal gesagt haben, ihr Leute, lasst sie Geld verdienen, aber es muss im Rahmen bleiben und jetzt kriegen sie es trotzdem hin, das so stark nach oben zu drücken, was für mich ja extrem blöd ist für den Verbraucher, weil eigentlich könnte ich auch locker 20% weniger Netzentgelte zahlen. Das sind ja 6, 7, 8, 9 Cent auf die Kilowattstunde und das mal runter, also 2, 3 Cent runter zu gehen, das wäre mega.
Das wäre super, genau. Also tatsächlich ist es so, dass diese sehr, sehr hohen Renditen dadurch zustande kommen, dass die Preisfindung, wie wird ein Netzentgelt berechnet, das ist total reguliert. Und in dieser Regulierung sind Fehler drin. So, die sind auch teilweise punktuell untersucht und bekannt, werden halt nur nicht geändert, aber es ist eine politische Aufgabe. Das Netzbetreiber so machen, ja klar, wenn der Geschäftsführer einer GmbH für Netzbetrieb hat die Aufgabe, Gewinne zu maximieren. Ne, er würde sich ja am Unternehmen sagen, versündigen, wenn das nicht täte. Und der Rahmen ist eben so, wie er ist. Also, was sind die Fehlanreihe oder die Fehler, die eingebaut sind? Netze sind ja Monopole. Das heißt, der Gesetzgeber sagt, ich möchte, dass sie nicht frei Geld verdienen können. Ich möchte das gut kontrollieren können. Und das mache ich so, dass ich über die Bundesnetzagentur berechnen lasse oder kontrollieren lasse. Zunächst einmal, welche Kosten haben denn Netzbetreiber? Personalkosten, Software, aber eben auch, der größte Block ist Investitionen in Netze. Und aus Investitionen werden Abschreibungen. Also die Abschreibungen der Hardware sozusagen, ist der größte Kostenblock. Da wird alles aufsummiert. Dann kommt obendrauf die Kapitalkosten. Die machen ja nicht alles aus dem Eigenkapital oder dem Geld der Besitzer sozusagen, sondern auch bei Banken holen die sich was. Bummelig 60% ist die Zahl, die da kalkulatorisch verwendet wird. Das wird geliehen, das Geld, bei Banken. Ganz normal. Sinnvoll. So. Und jetzt kommt der Fehler, der erste. Die sagen, naja, es wäre ja total aufwendig zu gucken, wie viel hast du wirklich an Zinsen für Banken gezahlt. Wir machen eine Annahme, wie viel das wohl sein kann, kalkulatorisch. Bei nur 850 Netzbetreibern das nachzuprüfen, ist viel Arbeit. Also machen wir eine Annahme. Die Annahme sagt, wir nehmen Bundesanleihen als Basiszins und dann machen wir einen Risikoaufschlag. Und jetzt kommt der Fehler, der Risikoaufschlag wird nicht gemessen an dem, was halt so ein Monopolgeschäft für Risiko hat, nämlich fast keins, sondern branchenüblich aus anderen Geschäften, wo du halt Risiko hast. Und da will die Bank mehr Risikoaufschlag haben von dir, das ist so. Und dieser Zinsblock, der wird angenommen als tatsächlich Kosten, die du hast. Dann gehen die zur Bank und sagen, hey, guck mal, ich bin Monopol, ich zahle ja viel weniger Zinsen. Ne? Dann kriegen die weniger Zinsen. Und das, was die da sparen, ist Gewinn.
Krass. So,
das ist der größte Hebel.
Also das heißt jetzt mal für die Dummen, also für mich zum Beispiel, das ist nämlich extrem wichtig zu verstehen. Das sind ja die Kosten, die ich habe, mit Kapital Investitionen zu tätigen und daraus Gewinne zu schöpfen. Und jetzt habe ich sozusagen dort einen Zins und einen Risikoaufschlag. Normalerweise müsste man sagen, da sind dann ungefähr so 3%. Jetzt sagt man aber, ja, in dem normalen Geschäft sind das 6% oder 4%. Die kommen dann nochmal on top drauf. die zahlen aber nur 2% Zinsen, kalkulatorisch angenommen, werden aber 5 oder 6%, so wie wenn ich ein Unternehmer bin und mir eine Halle hinbaue, der natürlich eine viel höhere Risiko trägt, dass er irgendwie pleite gehen kann. Das heißt, die zahlen nur 2 oder 1,5% Zinsen oder vielleicht sogar noch weniger, weil es so wenig Risiko hat. Angenommen wird aber 5 oder 6, das heißt diese 5%, und das sind ja gigantische Summen, also Leute, wir reden ja hier über Milliarden, das ist ja Wahnsinn.
Wird dann viel billiger finanziert.
Genau.
Und das ist der
das ist eine Gelddruckmaschine.
Genau.
Das ist ja unfassbar.
Also, dass die Netzbetreiber dann diese hohen Eigenkapitalrenditen einfahren, kann man erstmal per se gar nicht vorwerfen, das ist einfach eine falsche Kalkulation, die andere ja für die machen sozusagen. Vorwerfen kann man ihnen aber natürlich, wie stark die daran festhalten, wenn das denn geändert werden soll. Wenn die Bundesnetzagentur sagt, nee, wir ändern die Regeln, dann kommt massiver Gegenwind. Zwei Gründe, die privatwirtschaftlichen Netzbetreiber, die wollen einfach das Geld verdienen. Das ist deren Rendite sozusagen.
Mhm.
Bei den vielen Netzbetreibern in kommunaler Hand, da ist das Geld nicht weg in dem Sinne, sondern fließt in den kommunalen Querverbund, also in Schwimmbäder, in öffentlichen Nahverkehr und so. Das steht schon noch der Allgemeinheit zur Verfügung. Aber, und das finde ich super entscheidend, ihr habt es ja eben auch gesagt, dieses ganze Narrativ da draußen ist, Energiewende ist so teuer, weil Netze werden immer teurer. Und wenn aber ein Teil der Netze teuer ist, weil wir damit Schwimmbäder finanzieren, dann ist das einfach nicht ehrlich sozusagen. Dann müssen wir sagen, okay, wir nehmen die Renditen runter und müssen einen anderen Weg finden, den Querverbund zu bezahlen. Jo.
Mhm.
Dann sind wir aber sauber in der Diskussion und haben diese ganze Beharrung weg, die daher kommt, dass alle denken, das Netz wird zu teuer.
Krass. Also, ja. Und viele Netzbetreiber, lokale, gehören ja auch, also sind ja Beteiligungen von den großen Energieversorgern, haben sich ja einfach die Netzbetreiber gekauft, teilweise zu 50% oder mehr, wenn sie es denn konnten. Jetzt hast du zwei Gründe genannt für diese Fehlanreize, und du meintest aber, es sind drei?
Ja, bei den Eigenkapitalrenditen sind das diese beiden Mechaniken,
also
falsche
beiden,
Fremdkapitalzinsen und dieses Fotojahr-Effekt, dass man sich arm rechnet im entscheidenden Jahr.
Also das ist ein bisschen, dieses Fotojahr, das ist so ein bisschen wie, wenn ich mich gut rechne, wenn ich eine feindliche Übernahme habe,
durch
ein Börsenbild, nur umgekehrt, dass ich sage, Mensch, mir geht es eigentlich total gut, ich bin voll wertvoll, und wenn ich dann zur Bank gehe, dann sage, oder wenn ich dann irgendwie selber eine, und sie rechnen sich dann sozusagen schwächer, als sie sind, damit dann für die 5 Jahre ihnen dann mehr zugesprochen werden kann.
Aber da muss man auch mal sagen an der Stelle, dass das jetzt ja, du hast es immer nett ausgedrückt, gesagt, naja, da kann man ja eigentlich den Netzbetreibern nichts vorwerfen, aber also ganz ehrlich, sich mal so kurz sehr arm rechnen und die Kosten in diesem Fotojahr irgendwie, auch wenn es im normalen legalen Rahmen ist, das wirkt ja schon so ein bisschen, als ob
es ist fishy.
Auch
es
gerne ist, ausgenutzt
ja, ja, ja.
wird.
Es ist schon fishy,
System.
Alles gut, also. bin ich bei dir. Jetzt war ich selber lange Geschäftsführer von Unternehmen, und da musst du natürlich auch deinen ethischen Kompass bewahren. Gleichzeitig bist du aber auch wirklich verpflichtet, das Maximum fürs Unternehmen rauszuholen.
Ja.
Und da ist so eine Grenze, wo ich sage, ja, wenn es zu viel wird, dann kann auch die Bundesnetzagentur das übrigens kontrollieren. Frage ist, schafft sie es bei 850? Ich würde sagen, nein. Ne? Also das ist dann eher das Thema, wie gut ist dann die Kontrolle, und die ist im Zweifelsfall zu schwach. Das ist ja auch bei allen möglichen Steuerdingen oder so. Ne? Also was da alles,
Was wäre denn eine gute Zahl für die Übertragungsnetzbetreiber? So wie die Bundesländer, irgendwie 16 Stück oder so? Oder?
Aber ein Verteilnetzbetreiber, also keine Ahnung, du brauchst, also zum einen ist ganz wichtig, das ist ja der zweite Punkt in meiner Studie. Ne? Also die Kostensenkung dadurch, dass wir nicht 850 verschiedene Standards haben mit 800 Softwaresystemen und Entscheidungsstrukturen und Finanzierungen, ist ja unfassbar ineffizient. Der Größenunterschied zwischen dem kleinsten Netzbetreiber und dem größten ist so grob ein Faktor 10.000.
Mhm.
So, und jetzt nennen wir irgendeinen Markt, wo Marktakteure, die exakt das Gleiche machen, in so einem großen Unterschied existieren würden. Das gibt es einfach nicht. Das ist nicht effizient. Große alleine macht es aber auch nicht gut. Ne? Also auch die Berichte, wo Netzbetreiber schlechten Service haben, nicht hinterherkommen mit Smart Mietern, irgendwie Wärmepumpen nicht anschließen. Also wirklich, wo man als Netzkunde denkt, was ist das für ein Scheiß? Die Berichte gibt es auch bei den ganz Großen. Ne? Das heißt, die Größe alleine ist es nicht. Und umgekehrt gibt es sehr kleine Netzbetreiber, die da super sind. 100% Smart Mieter Quote haben die kleinsten. So. Also Größe alleine ist es nicht, aber klar ist, die Bandbreite ist Quatsch. Lass es 30 Netzgebiete sein, lass es 50 sein. Entscheidend ist, glaube ich, gar nicht im ersten Schritt, dass die alle eigentumsrechtlich verschmolzen werden, sondern dass es überhaupt mal gemeinsamen Standard gibt für technische Anschlussbedingungen, gemeinsame Softwareplattformen, bitte nicht 800 Mal bei irgendwelchen Mandanten das aufsetzen, sondern auf Plattformen bündeln fürs Volumen, dann hebst du schon mal unheimlich viele von diesen Effekten. Dann können ja die Kommunen Eigentum haben an ihrem Netzbetreiber. Sie können nur nichts mehr entscheiden. Die Freiheiten sind weg. Zu sagen, ich möchte jetzt aber die Schraubklemme und nicht die Quetschklemme haben. Ja, das ist auch wirklich scheißegal. Oder dass du als Projektentwickler kannst du den Trafo von dem einen Netzgebiet nicht im anderen verwenden, weil anderer Standard. Da muss der Schalter dann irgendwie rot oder grün. Es ist wirklich, ich überspitze das jetzt, aber es ist ein Flickenteppich. Und der Flickenteppich kostet viel Geld. Die schreiben kleine Mengen von Trafos und Schaltschränken aus statt große. Mit immer Hersteller, Netzbetreiber spezifisch werden die auch so angefertigt und nicht anders. Das heißt, auch auf der Seite der Herstellung der Komponenten ist ja kein Skaleneffekt dann drin.
Und das ist aber auch so ein großer Nachteil dann gegenüber anderen Volkswirtschaften wahrscheinlich, dass man dann gar nicht in die Masse, in die Menge kommt.
Genau.
Das macht ja China irgendwie komplett anders.
Ja.
Du hast auch vorhin gesagt, was bedeutet das denn konkret für jemanden, der eine PV-Anlage auf dem Dach hat? Der zahlt ja im Grunde als PV-Besitzer auch durch seine Netzentgelte de facto die Gewinne der Netzbetreiber, oder? Also das haben wir ja eben vorhin am Anfang schon gesagt.
Der ist ja Eigenverbrauch in der Regel, da trägt er ja nicht zum Netz.
Genau, da nicht.
Bei, aber mit dem Rest natürlich. Ich glaube, gerade der typische Eigenverbraucher, der steht gar nicht so schlecht da, weil er ja einen Teil privilegiert hat sozusagen, wo er keine Netzentgelte zahlt. Ich glaube, die große Rechnung zahlen eben all die, und das ist die Mehrheit, die keine eigene Anlage haben können. Das ist der komplette Geschosswohnbau, weiß ich, 17 Millionen Wohneinheiten oder sowas, bisschen Balkonsolar kannst du noch machen, wenn du Glück hast. Aber die zahlen das alles und haben keine Chance, irgendwie davon zu profitieren, sich selber in größeren Mengen Strom zu erzeugen. Und die zahlen die Rechnung. Das ist, und auch die Gewerbebetriebe, die halt keine Option haben, die zahlen das alles.
Und du hast gesagt, die Digitalisierung ist einer der drei Haupthebel. Der Monitoring-Bericht der Bundesregierung hast du ja auch schon angesprochen, sieht da 30% Kostensenkung vor. Das ist ja irre. Und wir haben noch nicht mal überall G5, geschweige denn Mobilfunk. Und wir wissen aber schon seit 25 Jahren, dass das kommt. Also was genau müsste denn jetzt mal passieren? Frau Reiche redet immer davon, die Energiewende einzubremsen, die Netze auszubauen, aber sie redet leider sehr wenig darüber, massiv Speicher auszubauen und genau dieses Thema Smart Meter und Digitalisierung. Warum passiert das nicht, wenn man weiß, das muss man eigentlich machen?
Naja gut, die Frage nach dem Warum ist halt eine politische, ne? Und ganz offenbar ist das nicht Teil des Planes vom jetzigen Wirtschaftsministerium, aber vielmehr von der Frau Reiche, Energiewende wirklich so, wie wir es jetzt und wünschen würden, voranzubringen, sondern eher irgendwas anderes zu machen, noch eine Lebensverlängerung für Gas zu haben. Aber die Erkenntnis ist da, das wissen alle aus der Branche. Der Monitoringbericht kritisiert auch, dass da so wenig gemacht wird. Den hat ja Frau Reich in Auftrag gegeben. Also das ist, glaube ich, eher eine politische Frage, warum so wenig passiert. Es ist auch nicht einfach, das durchzuziehen, weil diese ganzen Standardisierungen sind mühsam auch für Netzbetreiber. Stell dir vor, du hast jetzt 30 Jahre lang, 40 Jahre lang deine Netze aufgebaut mit einer gewissen Steuerungstechnik, mit gewissen Arten zu arbeiten, Formblättern, Prozessen irgendwie, und der Karl-Heinz, der macht das immer so. Und jetzt kommt auf einmal jemand an und sagt, das muss alles standardisiert sein. Und zwar auf eine Art und Weise, wie du es bisher nicht gemacht hast. Das ist schon echt brutal. Und wenn du mal Unternehmensrestrukturierung gemacht hast, das ist genau das, wo die ganze Kraft reingehen muss. Das geht nur top-down. Das geht nicht bottom-up. Überlegt euch mal, wie ihr gemeinsam ein bisschen einen Standard findet. Mhm. Das ist eine harte Sache. Und die kostet auch Geld, weil die Netzbetreiber ja wirklich strukturell überfordert sind. Ich meine, die haben halt auch nicht das Personal, mal eben was zu digitalisieren oder so. Das heißt, mein Vorschlag wäre, das viele gute Geld, das wir haben im Infrastrukturfonds, da wäre es wirklich mal gut ausgegeben, zu sagen, wir machen Projekte, top-down wird er standardisiert, das kostet viel Geld, auch bei der Umstellung des Netzbetriebes, so wie er in den meisten Gebieten heute war. Das bezahlen wir daraus, wir bezahlen auch die Digitalisierung daraus, auch die Beratungsgesellschaft, was immer du brauchst, um das alles durchzuziehen, weil das können die VNDs gar nicht alleine, die Ressourcen haben die nicht. Das machen wir als einmal Tabula Rasa, aufräumen, saubere Struktur im Netzbetrieb. Das wäre gut investiertes Geld.
Ich habe eine VNB, Verteilnetzbetreiber, bitte die Abkürzung hier. Ne?
Ach, sorry,
mal kurz noch erklären, weil sonst wissen die Leute, worüber wir reden.
Genau, Entschuldigung.
Aber ich habe eine noch bessere Idee, wie wir das finanzieren. Und zwar, passt mal auf, wir sagen jetzt einmal, wir machen eine neue Regelung. Alles, was über den 7% Rendite liegt, muss in diese Transformation fließen. Oder? Dann müssen wir es nicht mal aus einem Klimatransformations, ich sage jetzt mal, den nächsten Generationen sozusagen aus der Tasche ziehen, sondern dann ziehen wir es einfach ein bisschen bei der Eigenkapitalrendite ab. Also ja. Das fände ich mal jetzt richtig schön. Aber gut, das ist jetzt natürlich wieder so ein Traum, den man da hat. Also was mir immer noch so ein bisschen, aber ich weiß nicht, ob wir das überhaupt geklärt kriegen jetzt in dem Podcast oder ob wir es ans Ende schieben als extra Frage nochmal. Aber dieses Ganze, dass das Monopole sind, das ist ja alles schon mal ein grundsätzliches Problem. Ja, ich habe die ganze Zeit im Hintergrund überlegt, könnte man das demokratisieren? Das macht ja wahrscheinlich dann auch keinen Sinn, weil es ja dann noch mehr Verteilnetzbetreiber werden. Wir wollen ja weniger davon haben. Ja. Aber diese ganze Monopolsituation ist natürlich schon mal grundsätzlich problematisch. Jetzt ist es ja so, dass die Regierung ja dann lieber über das Abbremsen der Elektrifizierung spricht, als genau über solche strukturellen, grundsätzlichen Probleme. Wieso ist denn dieses Thema politisch so unbequem? Weil wenn das der Hauptteil der Kosten sind, dann müssten wir auch wieder uns da viel mehr drüber unterhalten und die Politik sich dem Thema viel mehr nähern als irgendwelche Nebelkerzen in irgendwelche Richtungen, die gar nicht so viel ausmachen.
Also ich glaube, die jetzige Regierung hat natürlich nicht wirklich das Interesse dran, augenscheinlich, weil wir ja nicht Energiewende machen. So, dass die sich jetzt nicht kümmern, überrascht insofern nicht. Auch die letzte Regierung hat aber zu wenig darin getan, muss man ganz klar sagen. Und auch die Branche hat zu wenig gedrängelt. So. Wie gesagt, alleine, dass es bisher nie jemand ausgerechnet hat, ist ja schon echt strange. Ne? Also, muss man ja mal sagen. Und das liegt eben daran, dass das Thema so wahnsinnig unbequem ist. Guck mal, wir haben jetzt Jahrzehnte der Rekommunalisierung hinter uns. Da war es also das Tollste, dass Kommunen Netzbetreiber wieder haben und sagen, juhu, ich habe einerseits eine gewisse Rendite, die ich brauche, um meine kommunalen Finanzen zu stützen. Ich kann aber auch selber irgendwie im Netz was machen und irgendwie günstigeren Strom haben, was gar nicht stimmt. Das dachten aber viele. Also jahrzehntelang war es jetzt total gut, eigene Netzbetreiber zu haben. Und jetzt soll das nicht mehr so sein. Und jetzt musst du der Bund mit seinen Kompetenzen, die Länder und die Kommunen, 850 Netzbetreiber, an einen Tisch Verhandlungen irgendwie führen, wie man das alles neu organisiert. Dann kommen die Verbände rein mit ihren Interessen. Dann musst du auch natürlich sagen, die technischen Fachverbände reintun, weil es ist schon auch kritisch, dass es richtig gemacht wird, die guten Standards und so. Plus plädiere ich sehr für Netzkunden. Nochmal, das ist mein Lieblingswort. Das gibt es ja irgendwie gar nicht. Ne? Dass wir das bezahlen und dafür einen Service kriegen, das ist ja gar nicht in den Köpfen drin. So. Und das mit 850, das ist politisch echt hart. Echt hart, das tust du
nicht. Weil ich bin Netzkunde, so müsste man das eigentlich sehen. Und ich habe einen sehr schlechten Service, weil ich sehr hohe Netzentgelte kriege.
Und du kannst nichts dagegen tun. Du kannst nichts
dagegen tun.
Ob das mal wieder in drei Wochen kommt oder in drei Jahren, kannst du nichts machen. Gibt eine schöne Datenplattform, halbwegs frisch, die vergleicht gewisse Kennzahlen von Netzbetreibern. Ja, wie lange dauert es, bis eine Wärmepumpe da ist? Es gibt welche, die schaffen es in fünf Tagen, die anzuschließen. Andere brauchen 200 Tage. So.
Und du kannst nichts gegen machen.
Du bist dem einfach
nur ausgeliefert. Ich bin auch gespannt, wie das bei uns geht. Also bei Robin, der will ja auch eine PV-Anlage und Wärmepumpe mit seinem Haus, wo du ja zur Miete wohnst, umsetzen. Und das müssen auch ein paar Sachen passieren. Bei mir hier, ich habe ja auch ein Haus jetzt vor kurzem gekauft. Da ist noch ein alter Zähler drin mit Drehrad, so ein Ferraris-Zähler. Und eigentlich muss ich ja jetzt hier auch PV aufs Dach machen, Speicher rein, Wärmepumpe. Ich werde sozusagen viel mehr Strom benötigen. Ich werde natürlich auch selber was ziehen, selber produzieren. Jetzt sagen ja viele Leute auch, dass die Energiewende zu teuer ist. Also die sagen, Energiewende ist teuer. Die Studie von dir sagt ja eigentlich das Gegenteil auch in einem gewissen Grad, dass die Energiewende nicht das Problem ist, sondern es ist das Problem, wie wir die Netze managen.
Genau.
Also wie erklärt man das jemandem, der immer sagt, die Energiewende ist zu teuer und du sagst, nee, das ist Quatsch?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich muss sicherstellen, dass die Leute es noch hören wollen. Es gibt natürlich auch ein paar, die wollen es gar nicht hören. Ich glaube, das Entscheidende ist schon zu verstehen, das sind Monopole. Da reden wir viel zu wenig drüber. Und Robin, wir können es nicht vermeiden, das ist so. Es macht keinen Sinn, jetzt drei parallele Netze aufzubauen, durch deine Straße durchzuziehen. Macht überhaupt keinen Sinn. Es bleiben natürliche Monopole. Man muss dann nur schauen, dass die Anreize für die Monopole richtig sind. Wir diskutieren diese Anreize überhaupt nicht. Heute verdient ein Netzbetreiber mehr Geld, wenn er neues Kupfer verbuddelt, also mehr Trafos baut und mehr Kabel, als dafür, das schon bestehende höher auszulasten. Das ist einfach so der Anreiz. Der kriegt die Eigenkapitalrendite auf das Invest für Netzhardware, nicht auf mehr Auslastung von Netzhardware. Und das ist einfach, das ist ein Fehlanreiz, den können wir aber ändern. Das heißt, wir könnten einfach sagen, die wirtschaftlichen Anreize, nach denen die geführt werden, die Netzbetreiber, diese Monopole, machen wir halt so, dass der viel Geld verdient, der besonders hohe Auslastung der Netze hat, besonders guten Kundenservice macht, messbar in klaren Kennzahlen von Anschlussdauern bis irgendwas. Das wäre ja einfach, wir müssten nur das in die Gesetze und in die Regulierung reinschreiben. Das tun wir nicht. Und das ist der eigentliche Fehler. Und dadurch haben wir immer diese Ausrede, Energiewende ist teuer. Sie ist aber nur teuer, weil wir es überhaupt nicht managen. Und vielleicht noch eine, weil du fragst ja, was, wie kann man das erklären? Ich glaube, ein Punkt, der muss viel mehr in die Köpfe rein. Die Logik, wie heute Verteilnetze betrieben werden, die ist einfach völlig überholt. Die haben wir nicht modernisiert. Die war früher nicht falsch. Früher war es ja wirklich so, dass, man nennt das Versorgungsaufgabe, ne? Also du hast Last, du hast Stromverbrauch, eine Leistungsspitze, wenn du den ziehen willst, dann muss halt das Netz da sein. Ne? Das war immer klar, das Netz muss sich nach dem richten, was der Verbraucher braucht. Das ist nämlich starr, da kann der gar nichts gegen machen, der braucht jetzt Strom, bums, so. Und das hat sich geändert mit der Energiewende. Auch bei Einspeisern war die frühere Logik, wenn der einspeisen will, muss er ein Netz haben, so, bums, baue ich halt viel aus. Die Versorgungsaufgabe war starr. Das ist sie nicht mehr. Die ist total flexibel. Die Lasten kann ich ja anpassen, wenn es sich mit Preissignal, die Netznutzung unterschiedliche Preise hat, je nachdem, wann ich das Netz nutze. Im Engpass das Netz zu nutzen, ist halt teurer, als wenn gerade keiner Strom dadurch ziehen will. So. Wenn ich das tue, dann ändert sich auf einmal die Last und die Einspeisung. Die Versorgungsaufgabe selber wird flexibel. Und das haben wir überhaupt nicht auf dem Zettel. Und das müssen wir eben jetzt anreizen, dass das Geld verdient wird für Netzbetreiber, damit das besonders gut zu managen, besonders gut auszulasten, indem sie auf die Preissignale geben. Dafür müssen sich digitalisieren. Die müssen ja am Ende viertelstundenscharfe Netzpreise irgendwie abrechnen können. Das ist ja heute mega weit weg. Wir haben 4% Smart Meter Quote. Da kannst du gar nicht dran denken. So, und das ist der Kern der Aufgabe, das möglich zu machen. Und da brauchst du einen Anreiz. Und da kannst du auch sagen, du verdienst mehr Geld, wenn du eine hohe Digitalisierungsquote hast. Mir doch völlig wurscht. Hauptsache, der Anreiz stimmt mal.
Aber das finde ich ja auch schon mal so ein Hammer, dass du jetzt mehrfach gesagt hast, dass die gar nicht richtig effizient ausgelastet sind. Und was ich immer so höre ist, ja, unsere Netze sind ja völlig überlastet, die müssen wir jetzt ausbauen, weil es ist alles total verstopft. Und das ist, solche Begriffe werden ja auch genannt, auch glaub, von der viel zitierten Frau Reiche mal wieder in dieser Folge. Sie ist wirklich ein absoluter
omnipräsent
Promi im negativen Sinne in unserem Podcast. Aber die, ja auch dieses, ne, das ist alles verstopft und auch die Erneuerbaren verstopfen die ganzen Netze und du erzählst die ganze Zeit, die sind gar nicht richtig ausgelastet und die könnte man effizienter machen. Also irgendwo
ja, ist
ein ganz schön großer Spagat dazwischen.
Es gibt Regionen, wo gerade die Hochspannungsnetze, wo große Mengen Erneuerbare reindrücken, die dann einfach nur wegtransportiert werden müssen. Es gibt Regionen, wo die Hochspannungsnetze wirklich voll sind. Da kannst du nicht noch mehr Solar dran packen zum Beispiel. Und diese Netzebenen sind ja auch digitalisiert. Das sehen die Netzbetreiber schon, wie viel Strom da wann fließt. Und da wissen die auch, es ist eng. So. Nur, es gibt so viele andere Möglichkeiten, auch da etwas zu tun. Überbauung ist so ein Thema. Also auch da die Anschlüsse besser auszulasten, Speicher reinzupacken und so weiter und so fort. Das ginge. Die Anreize fehlen halt heute. Und dann geht es um die großen Teile von Niederspannung und Mittelspannung, wo wir großenteils nicht mal die Daten sehen und halt echt Puffer haben. Und das Entscheidende ist jetzt die Frage, habe ich Gelinghaltung? Will ich, dass das klappt? Weil wenn, dann fange ich an, auch Flexibilität auf Niederspannung zu bauen, auf Mittelspannung zu bauen, das besser abzugleichen. Dann muss ich auch natürlich als Erneuerbarenbranche sagen, okay, es gibt Regionen, da baue ich jetzt nicht mehr zu, weil geht nicht. Ne? Das muss ich akzeptieren, dass gewisse Netze, Hochspannung in Regionen voll sind. Aber es gibt genügend Gegenden, wo das halt nicht so ist. Und es gibt die Mittelspannung, die Niederspannung und ich kann Speicher bauen. So, es hängt nur von der Gelinghaltung ab. Und das machen andere Länder besser. Das muss man eben sagen. Diese Sperrigkeit bei uns ist das eigentlich Schlimme. Der Befund, den ich hier geliefert habe, der ist schon erschreckend genug. aber dass wir es nicht wollen, das ist das eigentliche Drama. Da gibt es Länder in Skandinavien, da sind die Anreize auch schon ganz andere. Da wird dann eben wirklich nach Performance und nach Auslastung tatsächlich auch incentiviert. Der Regulator in Kalifornien, dann habe ich mir das letztes Mal näher angeschaut, die machen es alle möglich, die wollen.
Das also, ist unser Problem. Du hast auch sowas gesagt wie eine Agenda 2030 für die Verteilnetze. Das ja. bräuchten wir eigentlich. Also was sind dann die drei konkreten Dinge, die wir jetzt der Bundesregierung mal in den nächsten 100 Tagen mal umsetzen müsste, damit jetzt so ein bisschen Schwung da in die ja. Sache reinkommt? Oder ja,
Ich habe diese Agenda 2030 gesagt und sagen, ey, wir haben da Reformbedarf. Der ist massiv und das ist nicht so mit, jetzt machen wir mal schrittchenweise hier ein Reformchen und da ein Reformchen. Das wird nicht gehen. Und ich meine, es gibt andere Bereiche im Leben in Deutschland, wo auch die Erkenntnis da ist, es ist strukturell ziemlich ineffizient, was wir tun. Ne? Die ganze Bürokratie-Themen, Gesundheitssektor auch, dem ob das so effizient ist. Und das ist ein ziemlicher Kraftakt, das zu reformieren. Und mir geht es darum, überhaupt bewusst zu machen, wir haben diesen Kraftakt auch im Verteilnetz vor uns. Wir sollten es schnell machen, weil wir verdienen richtig Geld. Und fast noch schlimmer, wir verlieren richtig Geschwindigkeit in der Energiewende, weil wir irgendwie nicht mehr vorankommen. So. Und deshalb dieses Bild der Agenda 2030. Und entscheidende Maßnahme ist, das Anreizsystem für Netzbetrieb auf den Kopf zu stellen, sozusagen. Die Bundesnetzagentur macht da ein bisschen was, aber es wird nicht reichen. Digitalisierung first, Standardisierung, das muss top-down durchgezogen werden. Das kriegst du nicht aus einem Verband rausgemändelt irgendwie, ihr Netzbetreiber, überlegt doch mal. Also wirklich das auf die Agenda zu heben und mit einer klaren Führung und Vorgabe zu sagen, das ist das Ziel, da will ich jetzt hin. Ich nehme euch mit, aber es wird auch ein bisschen heftig werden. Und wenn ich verstehe, dass ihr echt überfordert seid, da gibt es ein bisschen Geld, um euch zu helfen. So, das ist ein großes Reformprojekt, das muss her, das braucht aber politische Führung, die ist gerade nicht gewollt.
Ha, so ein bisschen ja, absichtlicher Bummelstreik, ne?
Ja, und vor allem hast du immer gesagt, Anreize, da muss man Anreize, das sind Fehlanreize. Yeah. Ja. Für mich habe ich das jetzt so ein bisschen übersetzt wie, naja, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da ständig die Politik ja ganz viele Fehlanreize da eingebaut hat. Wenn man da mal ein bisschen hinter die Kulissen schaut, muss man ja auch wissen, dass da Gesetze oft auch mitgeschrieben werden, dass da ganze Gesetzesvorlagen, Regulierungsvorhaben dann auch von ja, großen Playern in der Privatwirtschaft finden dann Entwürfe statt und die werden dann der Politik vorgeschlagen, damit es die Politik ein bisschen einfacher hat. Ja, das heißt also, für mich klingt das auch ein bisschen nach, da wurden bewusst auch ganz viele Fehlanreize eingebaut, damit da diverse Gruppen von profitieren. Das ist jetzt natürlich eine reine Spekulation von meiner Seite aus und das ist ja meine persönliche Meinung jetzt an der Stelle, aber irgendwie also so viele Fehlanreize, wie da jetzt stattfinden, sodass die da in so eine hohe Eigenkapitalrendite reinkommen, das ist ja schon schwierig, dass
ja,
das so aus Versehen passiert
total.
Ist.
Man muss aber
also
auch sagen,
das ist Teile ja schon,
der Anreize waren ja früher sinnvoll. Also es gibt in der Industrie beispielsweise die berühmte 7.000-Stunden-Regel, die sagt, wenn Industriebetriebe wirklich die Last so Dauerstrich durchfahren das Jahr lang, dann zahlen die weniger Netzentgelt. Das kommt daher, dass früher es wirklich in dem System, wo wir viele Braunkohlekraftwerke und AKW noch hatten, war das ganz gut, wenn die auch nachts durchgenudelt haben, weil der Strom musste irgendwie weg. So, da war dieser Anreiz, hatte eine Logik. Das ist halt nur Jahrzehnte her. Und wir haben völlig vergessen, die ganzen Logiken jetzt zu modernisieren, weil jetzt haben wir hier millionenfach dezentrale Einspeiser und Lasten, die brauchen halt andere Anreize und das wurde nicht gemacht. Insofern, der Lobbyvorwurf ist berechtigt, aber eher im Sinne von, die halten an dem alten Quatsch fest, der überholt ist. Aber jetzt gar nicht so, dass da bewusst neue schlechte Fehlanreize reingeschrieben wurden, nur die alten Anreize passen heute nicht mehr. Und die Schlussfolgerung jetzt eben von der Regierung, die sind halt teilweise echt desaströs. Ich habe es gestern in der Pressekonferenz verglichen, jetzt zum Thema Netzpaket. Das ist ja ein interessantes Wort. Das sagt ja, oh, wir tun was, weil Netze. So suggeriert das ja. Aber genau das, was wir hier besprechen, was in der Studie drin steht, kommt da ja mit keinem Wort drin vor. Das Netzpaket sagt ja nur, weswegen Dinge im Netz nicht mehr gehen. Und sagt nicht, wie man es löst. Und die Analogie da gestern hatte ich gesagt, es ist ein bisschen so, wenn man sagt Internet. Ne? Also stell dir vor, das Internet, da reicht die Bandbreite jetzt nicht mehr irgendwo, ne, in der Region. Und dann machst ein Gesetz, das sagt, pass auf, wir schreiben jetzt vor, wenn das so ist, Bandbreite reicht nicht, dann dürfen da 10 Jahre lang keine neuen Internetnutzer sich anschließen, es dürfen auch keine Rechenzentren, die Rechenpower bereitstellen wollen, 10 Jahre lang dran, weil Bandbreite reicht nicht. So, das ist das, was gerade im Netzpaket drin steht. Total absurd. Und wir müssen ihnen dahin kommen und sagen, nee, Infrastruktur, zumal Netze, das ist die zentrale Energieinfrastruktur jeder modernen Volkswirtschaft. Die elektrifizieren nämlich weltweit. Wenn wir es nicht tun, werden wir abgehängt. Also, dreh die Logik mal um. Wir sehen, ja, da gibt es mal einen Netzengpass, dann machen wir da ein bisschen langsamer, aber wir sorgen dafür, dass wir das Ding modernisieren, damit das nicht 10 Jahre dauert, bis ich wieder Internet habe. So, und das ist völlig, völlig irre.
Also Bello regt sich auch schon extrem auf im Hintergrund.
Der Hund hinten regt sich auch schon auf, ja. Sorry.
Nee, alles gut. Also ich bin ein bisschen, ich sag mal so, ich habe ja hier nochmal, guck mal, ich habe es jetzt gerade mal hier rausgefunden, jetzt müssen wir das natürlich hier mal schön einmal machen hier. Strom, dein Buch, ja. Und da steht ja drin, es ist sowieso nicht mehr aufhaltbar, ja. Und jetzt möchte ich noch ergänzen, außer Frau Reiche kriegt es vielleicht doch noch gebacken, die Energiewende richtig gegen die Wand zu fahren und aufzuhalten. Also du bist ja auch Bestseller-Autor, Keynote-Speaker, unabhängiger Experte. Warum machst du das eigentlich alles? Also, und du stellst dich ja auch gegen ganz große Interessengruppen dagegen und so weiter. Was ist deine Motivation, damit einfach alle nochmal verstehen, wieso das hier Hand und Fuß hat, was du sagst?
Ja, also manchmal frage ich mich das auch.
Warum mache ich das eigentlich alles?
Nein, aber tatsächlich, es gibt so, mich regt Irrsinn auf, tatsächlich. Es ist teilweise so dermaßen postfaktisch und wir spielen ja eben gar nicht nur mit dem Klima, das war meine ursprüngliche Motivation, vor 30 Jahren in die Erneuerbaren zu gehen, war, das mit der Umwelt wird wohl schief gehen. Mittlerweile ist es so, dass ich, wie man früher gesagt hätte, mir Sorgen um den Standort Deutschland mache, weil wir uns wirtschaftlich abhängen. Ich war gerade 10 Tage in China. So, habe mir da mal Firmen angeguckt, habe mit denen gesprochen, habe mir Infrastruktur angeguckt, zusammen mit einem Freund von mir, dem Jan Hegenberg, auch Autor, auch sehr lesenswert. Und Alter, wir müssen uns warm anziehen. Ne? Die sind gierig auf Innovation, gierig auf Erfolg, gierig auf Wachstum. Die ziehen es einfach durch und wir werden sowas von abgehängt. Und das ist eine der Motivationen mittlerweile, sagen Leute, es ist doch überhaupt kein politisches Ding mehr wegen Umwelt und sonst wie. Das ist auch toll, ja, dass wir da noch richtig schön helfen im Klima, wenn wir mal elektrifizieren. Es geht einfach um unsere wirtschaftliche Zukunft. Und ja, dann regt mich Irrsinn auf, wenn das so postfaktisch wegargumentiert wird und dann muss ich irgendwie ein Buch schreiben oder Vorträge halten. Oder Studien schreiben.
Aber das ist genau meine Denke, die ich ja seit 10 Jahren habe, irgendwie, dass das Klima zwar ein netter Nebeneffekt wäre, dass wir das auf jeden Fall in den Griff bekommen würden, wenn wir alles elektrifizieren, aber dass tatsächlich volkswirtschaftlich das Ganze hochgefährlich ist für uns, wenn wir uns hier abhängen lassen. Also ganz, ganz spannend. China hat auch eine neue Übertragungsnetze, also Hochspannungsübertragungsnetze-Strategie vorgestellt, mit dem sie die Welt umspannen können. Mit einem Übertragungsnetz, was sozusagen immer 24/7, weil irgendwo auf der Welt immer die Sonne scheint und der Wind weht, sich sozusagen global die Energieversorgung sicherstellen lässt. Das soll zum neuen Standard weltweit werden. Das ist Chinas Plan. Wenn euch sowas interessiert, dann lasst jetzt gerne ein Abo da, weil genau über dieses Thema werden wir auch nochmal hier sprechen. Vielleicht auch Jan Hegenberg hier nochmal zu uns einladen und zu diesem Thema, was passiert eigentlich in China und was rollt da auf uns zu. Da werden wir auch noch Podcast-Folgen machen, deswegen gerne ein Abo da lassen. Bei mir auf dem Kanal werde ich auch noch was dazu sagen, wie die Industriepolitik in China eigentlich stattfindet und wie unfair sozusagen dort die Wirtschaft in bestimmte Richtungen geschickt wird, weil sie damit einfach uns alle abhängen und so ein bisschen auch die Marktkräfte aushebeln. Das ist super interessant und dann sich für diese Cleantech-Technologien einfach in die Führungsposition bringen und das Netz, was wir bräuchten, wo wir bei dieser Folge die ganze Zeit gesprochen haben, das ist eigentlich die Basis für allen Wohlstand in der Zukunft. Und wenn das sozusagen nicht gut funktioniert, ist der Wirtschaftsstandort Deutschland tatsächlich in großer Gefahr. Ich danke dir ganz, 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 ganz herzlich, lieber Tim, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast, hier zu uns zu kommen. Schaut bei Tim auf dem Kanal bei LinkedIn vorbei, auch auf den anderen Kanälen bist du ab und zu aktiv, aber bei LinkedIn vor allen Dingen hast du zigtausende Follower und lest euch auch gerne dieses Buch Strom durch. Danach weiß man nämlich, wie der Strommarkt funktioniert und was eigentlich gerade in der Welt passiert. Ich sage danke an dich, danke an Robin,
übrigens,
dass du hier das, so toll durchgeführt hast.
Danke an euch, hat viel Spaß gemacht.
Ja,
übrigens, Tim hat uns nicht jetzt irgendwie Geld bezahlt oder so, dass ich das in die Kamera halte. Gar nicht. Das war nicht mal abgesprochen. Er wusste
ja, das
nicht. Das muss man aus bestimmten Gründen heute auch mal dazu sagen, weil wir Influencer oder Infaulenzer, wie wir auch geschimpft werden, ja durchaus da immer mal wieder unter schlechtem Licht stehen. Aber uns geht es wirklich um die Sache, Tim, und es macht irgendwie einfach unglaublich Spaß, dir zuzuhören, weil du das so leidenschaftlich, so gut rüberbringst. Deswegen auch danke dafür und für deine tolle Arbeit. Und alle möchte ich auch nochmal sagen, also entweder checkt ihr den Link unten im Beschreibungstext aus, denn ihr könnt euch die Studie komplett runterladen und die liest sich echt gut. Es ist nicht so eine schlimme, böse Studie, sondern schön strukturiert auf 3e.de/downloads, 3e.de /downloads oder wie gesagt im Beschreibungstext. Und ja, ich muss das letzte Wort haben, Felix, weil ich muss auch unseren schönen
Kein Problem.
Schluss sagen, den wir jetzt hoffentlich ab jetzt immer sagen, denn Verbrennen ist vorbei und die Folge heute leider auch. Also bis bald, ihr Lieben. Tschüss.
Ciao, ciao. Tschüss.